Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Zu Gast ist
Berthold Meyer, Psychologieprofessor an der TU Chemnitz. Und Gabi Wuttke freut sich drüber. Hallo, Herr Meyer.
Hallo, Wuttke.
Die G7 sind angesichts des Krieges in der Ukraine in Hiroshima zusammengekommen. Für sie ein starkes und gerechtfertigter Symbolort für die Zerstörungsmacht von Atombomben oder des Guten zu viel?
Nein, ich kann das total nachvollziehen. In Japan hat Hiroshima den Stellenwert eines Mahnmals gegen Krieg und Zerstörung. Und ich meine, es soll ja ein Signal von diesem Gipfel gegen Krieg und Zerstörung ausgehen. Deswegen halte ich das für einen gut gewählten Ort.
Wir sprechen gleich über den Tagungsort in Japan. Wir sprechen über die Wirksamkeit von Sanktionen gegen Russland. Weit entfernt und trotzdem irgendwie nah ist der G7-Gipfel, der heute in Hiroshima begonnen hat. Der ukrainische Präsident Zelensky wird als Gast erwartet, denn Japan, die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland, also die 7 führenden Industriestaaten, beraten nicht nur über die Wirtschaftsbeziehungen zu China, sondern auch über weitere Sanktionen gegen Russland. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in Hiroshima dazu:
Es geht jetzt eigentlich um die Weiterentwicklung der Strategie, die wir schon in den letzten Monaten seit Ausbruch des Krieges verfolgt haben. Und wir werden immer weiter ein bisschen gucken, dass wir die Sanktionsregime so weiterentwickeln können, dass zum Beispiel ihre Umgehung nicht möglich ist. Das ist das, was uns alle gemeinsam begleitet.
Sie begleitet heute Mittag mein Gast Berthold Meyer, der die wichtigsten Themen einschätzen, kommentieren, analysieren wird. Ist so ein Sanktionsregime prinzipiell richtig für Sie?
Das kommt darauf an, wogegen sich die Sanktionen richten und aus welchem Grund. Und im Falle des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine sind Sanktionen natürlich ein probates Mittel, um die russische Aggression zu bekämpfen und zurückzudrängen.
Sanktionen sind aber andererseits wie Schweizer Käse. Sie haben viele, viele Löcher. Ja. Und die wollen die G7 in diesen kommenden Tagen stopfen. Glauben Sie, dass das gelingen kann?
Das kann ich schlecht einschätzen, aber ich denke, man kann es schrittweise besser machen. Also man installiert Sanktionen und dann stellt man fest, wie sie wirken und an welchen Stellen sie umgangen werden. Vielleicht auch an Stellen, die man zuerst gar nicht antizipiert hat. Und dann muss man halt nachbessern, um so Möglichkeiten zur Umgehung auszutrocknen. Und nach meinem Verständnis ist das jetzt das, was auf diesem Gipfel passieren soll.
Nun ist das ja nicht das erste Mal, dass Wirtschaftssanktionen verhängt werden. Also es gibt ja eine jahrzehntelange Praxis, sei es der Irak und das Saddam Hussein, sei es der Iran. Trotz alledem gibt es ja immer noch Schlupflöcher. Und schauen wir mal auf die deutsche Wirtschaft. Da hat das Statistische Bundesamt jetzt gerade mitgeteilt, die deutsche Wirtschaft profitiert in Nachbarländern von Russland durch Exporte bis zu 4.000%.
Ja, das habe ich auch gelesen. Aber ich denke, hier sind Prozentangaben auch ein wenig irreführend. Wir müssen uns die absoluten Zahlen, das Gesamtvolumen der Exporte in Milliarden Euro in die Russische Föderation anschauen. Und die sind massiv eingebrochen. Und die werden auch nicht ausgeglichen dadurch, dass jetzt einige wenige Milliarden an Gütern und Investitionen in ehemalige Sowjetrepubliken fließen. So, ne? Klar gibt es da Unternehmen, die versuchen, auf diese Art und Weise Sanktionen zu umgehen. Sicherlich teilweise legal, aber natürlich moralisch fragwürdig. Aber das bedeutet ja nicht, dass nach wie vor so viel in Anrainerstaaten von Russland exportiert wird, dass das vermeintlich dann nach Russland geht, wie zuvor nach Russland. Also natürlich haben diese Sanktionen Wirkung. Das dürfen wir nicht kleinreden.
Die deutsche Wirtschaft steht auf jeden Fall auf den Barrikaden, nicht nur was Russland angeht, sondern auch was China angeht und spricht in einer gewissen Form von Zensur, zumindest Einschränkung des freien Handels. Wie sehen Sie das?
Also ich nehme das aus der Wirtschaft differenzierter wahr. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die gesamte Wirtschaft auf den Barrikaden steht. Natürlich einige Verbände haben sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich habe zum Beispiel auch in meiner Tätigkeit mit vielen mittelständischen Unternehmen bei uns in der Region in Sachsen zu tun, die teilweise Maschinenbauunternehmen oder so, die in der Vergangenheit viel nach Russland exportiert haben. Und wenn ich dort mit den Geschäftsführern vor Ort spreche, dann sagen die, ja, uns trifft es hart, aber natürlich ist es richtig, Ja, weil es zum Beispiel einer Maschine, die hochpräzise Achsen fräst oder schleift, egal ist, ob die Achse später in einen Eisenbahnzug oder in einem Panzer landet. Und deswegen, ich sehe da auch viele, viele Unternehmen, gerade im Kleinen und gerade im Mittelstand, die ihre gesellschaftliche Verantwortung in diesem Bereich auch wahrnehmen und anerkennen, obwohl es schmerzt.
Dass aber jetzt wiederum in die russischen Nachbarländer exportiert wird, da sind sich ja die Unternehmer bewusst, dass sie damit auch Sanktionen umgehen. Ja. Andererseits muss man sagen, die Europäische Union, Frau von der Leyen, bejubelt immer wieder die Sanktionen, die auch von der EU verhängt wurden. Und ich frage mich dann immer, ist das nicht letztlich doch ein bisschen politische Kosmetik, um ein starkes Europa in diesem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu positionieren, und ist es eigentlich unmöglich, 100%ig Sanktionen so umzusetzen, wie man es gerne hätte?
Ja, natürlich ist es eigentlich immer unmöglich, politisch so Dinge zu 100% umzusetzen, wie man sie im Rahmen eines gesellschaftlichen oder Werteleitbilds immer hat. Aber die Konsequenz kann ja nicht sein, sie dann gar nicht umzusetzen, sondern die Konsequenz muss doch sein, dass wir versuchen, es so gut zu machen, wie es geht, und nachzubessern nach Möglichkeit. Das heißt, auch wenn wir Sanktionen haben, die nur zu 80% oder 85% wirksam sind, ist es doch ein probates Mittel, um gegen die Aggression der Russischen Föderation vorzugehen. Und wenn man dann nachsteuert, ja, und ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, von der Leyen da irgendwie eine böse Absicht zu unterstellen, so im Sinne von, dass man absichtsvoll irgendwelche Schlupflöcher lässt, nur damit die EU sich außenpolitisch in irgendeiner Form gerieren kann, sondern ich würde mal unterstellen, dass dort hehre Ziele vorliegen, die das politische Handeln leiten. Das muss aber natürlich im Rahmen dessen, was möglich ist, passieren und sich dementsprechend anpassen. Ich sehe da weder Doppelmoral noch andere Probleme, sondern einfach ein kontinuierliches politisches Handeln auf ein Ziel hin, so gut es eben geht.
Sagt Bertolt Meyer, heute zu Gast in Studio 9. Die amerikanische Krimi-Autorin Donna Leon lebt seit Jahrzehnten in Europa, in Venedig, und sie stört die Bewusstseinsschärfung in der Literatur. Man dürfe nichts mehr schreiben, was bei Lesern Empfindlichkeiten berührt, sagt sie, und das sei für sie, Zitat, Zensur. Ganz anders heute im Deutschlandfunk Kultur Ben Hähnchen von den Karl-May-Festspielen in Radebeul, die heute beginnen.
Kendall Old Elk, der hier in Deutschland lebt, von der Absoluki Nation, der hat uns gesagt, dann sagt es doch einfach auf Deutsch, tut ihr nicht so, als wenn es eine Einheitssprache gäbe und eine Kultur, eine indigene Kultur in Nordamerika gäbe. Ja, dann sagen wir großer Geist, das tut uns überhaupt nicht weh, das ist kein Verrat an Karl May oder irgendwas, und es ist anderen Menschen wichtig. Insofern kann man auch heute Karl May mit kultureller Sensibilität einfach inszenieren.
Und deshalb gibt's in Radebeul kein Manitou mehr. Herr Meyer, Zensur oder Achtsamkeit im Umgang mit Literatur, wo stehen Sie?
Achtsamkeit. Ich akzeptiere auch nicht den Begriff Zensur für das Phänomen, das hier verwendet wird. Und schon gar nicht in dem Interview, das Donna Leon gegeben hat. Zensur ist wird in der Regel so verstanden, ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, dass vor allem staatliche Institutionen einen Druck ausüben, der dazu führt, dass Dinge wirklich verbannt werden oder also teilweise im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt werden, dass Dinge aus Bibliotheken entfernt werden etc. Aber das ist ja nicht der Fall. Frau Leon hat sich zum Beispiel auf Pippi Langstrumpf bezogen in dem Interview, und da finde ich das Beispiel besonders niederträchtig, denn worum es hier konkret geht, ist, dass in der deutschen Originalübersetzung von Pippi Langstrumpf, da sind schon echt einige Knaller drin. Also Dinge, die mir heutzutage auch nicht mehr so über die Lippen gehen würden, vor allen Dingen in Pippi in Takatuka-Land. Ne? Also wirklich krasse Sachen. Und da wird Pippi Langstrumpf gefragt, was sie denn für Eltern hätte. Und sie sagt, naja, meine Mutter ist ein Engel und mein Vater ist ein N-Wort-König. Und dann kommen solche Sachen vor, wie ich habe es mal rausgesucht. Da sagt Pippi dann im Takatuka-Land im Hörspiel dazu zu jemandem anders: Wie kannst du überhaupt verlangen, dass ein kleines Kind mit einem Engel als Mutter und einem N-Wort-König als Vater immer die Wahrheit sagen soll? Übrigens will ich euch verraten, dass es in Nicaragua keinen einzelnen Menschen gibt, der die Wahrheit sagt. Sie lügen den ganzen Tag. Ja, und solche rassistischen Stereotype sind in diesen Büchern. Und da sagt jetzt der Verlag wohlgemerkt, nicht irgendeine staatliche Institution, sondern der Verlag sagt, das sind Bücher, die sollen eigentlich von Kindern, die so 8 Jahre alt sind, selber gelesen werden. wo es keine Möglichkeit der Einordnung gibt. Und deswegen machen wir eine Neuauflage, die da ein bisschen achtsamer ist. Und da wird das Wort, das N-Wort König durch Südseekönig ersetzt. Die alte Ausgabe steht aber ja immer noch in den Regalen. Die steht immer noch in den Bücherreihen. Die kann man sich immer noch ausleihen. Und es gibt eine Debatte. Ich meine, also Menschen, die selber schwarz sind, People of Color, sagen, wir möchten so bitte nicht genannt werden. Das ist wahnsinnig verletzend. Und früher wurden solche Stimmen nicht gehört. Und jetzt werden sie Teil eines Diskurses und dann spricht man darüber kritisch. Und dann sagt man, ja okay, dann nehmen wir darauf auch mal Rücksicht. Ja, das ist auch ein sehr konservativer Wert. Das nennt sich Anstand. Ja, dass man nämlich auf andere Menschen auch ein bisschen Rücksicht nimmt und sagt, ja okay, das tut uns leid, das machen wir so nicht mehr. Das hat doch mit Zensur nichts zu tun. Für mich ist das eine gesellschaftliche Entwicklung auf Grundlage einer Debatte. Wenn Menschen wie Donna Leon sagen, das ist Zensur, was sie eigentlich meinen ist, nach meiner persönlichen Überzeugung, wir können heute diese Dinge nicht mehr sagen, ohne dass sie, also heute gibt es Widerspruch und den gab es früher nicht. Und darüber regen sich die Leute auf. Und übrigens, ein Satz noch. Im selben Interview hat Donna Leon am Ende auf die Frage gesagt, ob Kommissario Brunetti und seine Frau noch miteinander schlafen. Ich zitiere, natürlich, es sind Italiener. Entschuldigung, das ist doch auch ein krasses Stereotyp, ja, irgendwie davon, so, ne, dass so südlichere Kulturen irgendwie sexualisierter sind. So. Also Frau Leon bedient sich ja selber in ihrem Sprechen dieser Stereotype. Das kann man gut finden oder nicht, aber also dieses weinerliche, oh, man darf heute nichts mehr sagen. Natürlich, sie darf das alles sagen vor einem Millionenpublikum und es steht in den Feuilletons und es wird darüber debattiert. Das kann ja nicht Zensur sein. Es gibt einfach mehr Diskurs und Widerspruch als früher. Und ich finde es gut.
Und Sie haben jetzt das Beispiel von Pippi Langstrumpf angeführt und haben gesagt, ja, das ist für Kinder, die lesen das schon alleine und sprechen dann mit niemandem mehr drüber. Das ist das eine. Das andere ist jetzt eine Schriftstellerin, die inzwischen 80 Jahre alt ist und offensichtlich hat dieser Diskurs, den Sie befürworten, ja offensichtlich auch eine Schärfe, denn Donna Leon ist ja kein unpolitischer Mensch. Also ja. Ich halte jetzt mal dagegen und sage, vielleicht fühlt sie sich auch in ihrem offenen Wort tatsächlich für Erwachsene bedroht. So wie Sie sagen, sie kann natürlich Klischees schreiben, die kann man gut finden und kann man nicht gut finden. Aber ich würde Erwachsenenliteratur und Kinderliteratur jetzt nicht auf eine Ebene schieben.
Ja, aber wo ist denn die Bedrohung für die Erwachsenenliteratur, die Donna Leon schreibt? Also wo wird sie denn bedroht? Und wodurch? Und
es
worin?
Es gibt ja zum Beispiel vorgeschaltet vor Manuskripten Prüfer, die schauen, ob ein Manuskript den Anforderungen von sensiblem, achtsamem Schreiben entspricht.
Ja, in bestimmten Verlagen gibt es das. Mhm. Und wenn ein großer Verlag sagt, wir legen bei uns diese Maßstäbe an und wir möchten bestimmte Manuskripte nicht, dann steht es Frau Leon frei mit einem Manuskript. Und übrigens, einen solchen Fall hat es nicht gegeben. Wir sprechen hier rein hypothetisch. Nach meiner Kenntnis ist Frau Leon noch nie von irgendeinem Verlag abgelehnt worden aufgrund von zu unsensibler Sprache. Also deswegen ist es für mich gerade so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und es ist eben nicht Zensur, weil es Frau Leon dann frei steht, zu einem anderen Verlag, vielleicht in einem politisch weiter rechts im Spektrum zu gehen und es da zu veröffentlichen. Wir haben Pluralismus in unserer Gesellschaft. Und nur weil ein Verlag sagt, nee, sorry, das drucken wir nach unseren hauseigenen Regeln nicht, das ist Marktwirtschaft. Ja, dann kann Frau Leon zu einem anderen Verlag gehen. Ja, wenn Verlag X sagt, sorry, das wollen unsere Leser nicht lesen, das machen wir nicht, ja. Und sorry, das ist nicht Zensur, das ist Marktwirtschaft, Pluralismus und Meinungsbildung. Und das gehört zu einer wehrhaften Demokratie, in der wir einen Meinungspluralismus haben, gehört das auch dazu.
Eine starke Meinung von Berthold Meyer zu Gast in Studio 9. Gleich geht's um das freie Wort in der Wissenschaft. Am 24. Mai, also kommenden Dienstag, gibt es mit Ihnen People of Science, ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF Arte. Sie sprechen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Forschung. Womit beschäftigt sich die erste Folge?
Die Reihenfolge, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher,
aber Sie haben schon alle 6 Folgen gemacht.
Ja, die sind schon fertig produziert, aber ich glaube, die erste Folge in der Reihenfolge wird die Folge mit Alena Bück sein, der Medizinethikerin und Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates.
Würden Sie sagen, die Pandemie hatte auch was Gutes, nämlich dass Wissenschaft für Millionen von Laien interessant geworden ist?
Boah, Also
große Frage, zu große Frage.
Die Pandemie hatte ganz furchtbar schlimme, viele negative Auswirkungen und viele Menschen haben extrem darunter gelitten und viele Menschen sind auch einfach dran gestorben. Deswegen tue ich
mich immer... War von mir nicht zynisch gemeint.
Nein, so, verstehen Sie mich, habe ich so auch nicht verstanden, aber mir ist das immer wichtig, das auch dann entsprechend einzuordnen. Aber ich denke, die Pandemie hat nochmal ein Schlaglicht auch auf die potenzielle gesellschaftliche Relevanz von Wissenschaft geworfen, nämlich dass gerade in ganz extremen Situationen, in Krisen, von denen wir viele haben, wir hatten ja nicht nur die Pandemie, wir haben auch den menschengemachten Klimawandel, dass da bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse eine zentrale Rolle spielen können und dass da auch der Ruf nach zum Beispiel Leitung, Anleitung sozusagen aus der Wissenschaft größer wird, aber gleichzeitig natürlich auch ganz krasse, fast schon Kulturkämpfe sich entzünden daran, wie viel Relevanz man den Wissenschaften zugestehen mag bei der Verhandlung von großen gesellschaftlichen Themen.
Ja, genau, das würde mich eben auch interessieren. Also andere einerseits Wissen, wobei ich glaube, dass viele Menschen verstanden haben, dass Wissenschaft auch eine Prozesshaftigkeit ist.
Genau.
Und dass nicht immer die letzte Antwort, sondern weitergeht. Genau. Aber eben andererseits hat es natürlich auch, ich muss jetzt keine großen Namen nennen, die werden Sie sicherlich in Ihrem Podcast haben, sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem Maße prominent geworden, dass viele an ihren Lippen hingen, als würden Sie das letzte Wort sprechen? Ist das nicht auch ein Problem?
Ja, also das finde ich auch nicht ganz unproblematisch. In unserem Podcast geht es darum, Wissenschaft durch das Gespräch mit WissenschaftlerInnen nahbarer zu machen und auch klar zu machen, dass das eben auch keine Ersatzreligion ist und sein darf, sondern dass das ein Beruf ist und keine Berufung, sondern ein Beruf wie, ich würde tatsächlich sagen, jeder andere auch.
Und es für manche Menschen ist auch der Beruf Berufung.
Ja, natürlich. Und also sicher, aber worum es mir geht, ist, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben auch ganz normale Berufsbiografien, über die sprechen wir auch so ein bisschen, dann sprechen wir jeweils über das jeweilige Thema und dann habe ich immer auch so ein bisschen versucht, auch ein bisschen kontrovers mit so einer steilen These aus dem jeweiligen Themengebiet irgendwie der jeweiligen Person auch in so einen wissenschaftlichen Diskurs zu treten. Also eigentlich so zweierlei, wissenschaftlich nahbar machen, aber auch die Menschen mal ein bisschen zeigen und über deren inoffiziellen Biografien sprechen, irgendwie über die Brüche, über die Misserfolge und so weiter, denn Wissenschaft ist ja auch ganz viel Misserfolg und Unsicherheit und häufig weiß man es dann am Ende doch nicht ganz so genau und man muss noch ganz, ganz viele Studien machen und das gesellschaftliche Bedürfnis ist ja häufig, dass Wissenschaft jetzt sofort zu einem häufig auch neueren und aktuellen Thema eine ganz klare Aussage treffen kann. Aber so funktioniert es eben nicht. Wissenschaft ist ein langsamer, schwerfälliger Prozess, wo es viele Gabeln und Möglichkeiten gibt und erst so langsam und in der Rückschau bildet sich dann eigentlich so dieses Gerüst an unumstößlichen Fakten heraus und auch so diese Prozesse mal ein bisschen rauszuarbeiten. Also alles in allem Wissenschaft und auch die Menschen dahinter ein bisschen nahbarer zu machen und vielleicht auch die eine oder andere interessante Anekdote zu erzählen.
Und unter dem Gesichtspunkt, den Sie gerade genannt haben, was finden Sie oder was thematisieren Sie als die größten Herausforderungen von Forscherinnen und Forschern derzeit? Ich meine, es gibt ja auch die Frage, wie frei ist die Wissenschaft?
Oh. Also ich glaube, generell werden viele Rahmenbedingungen für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eher schwieriger. Ne? Der Druck ist sehr, sehr hoch. Man darf sich wenig Fehler erlauben. Und ich glaube, WissenschaftlerInnen stehen auch unter einer ganz anderen gesellschaftlichen Beobachtung heutzutage. Also gerade in Deutschland ist Wissenschaft extrem frei. Die Wissenschaftsfreiheit hat Verfassungsrang in unserem Land. Und deswegen sehe ich die Wissenschaftsfreiheit gerade in der Bundesrepublik überhaupt nicht bedroht, was sich auch an den vielen kontroversen Äußerungen aus der Wissenschaft, gerade zu Themen, die nicht naturwissenschaftlicher Natur sind, widerspiegelt. Ja, da haben sie das gesamte Spektrum so. Und ich meine, The People of Science, der Podcast, ist also ein bisschen ein Spin-off von einer Fernsehserie auf Arte. Ich darf kurz Werbung machen. Agree to Disagree, die kommt auch am 24.05. in die Mediathek. Ich hatte das Vergnügen, das zu moderieren. Und da zeigt sich eben auch, wie kontrovers auch wissenschaftliche Positionen zu gesellschaftlichen Themen sein können.
Das ist ein Wort. Studio 9 der Tag heute mit Berthold Meyer. People of Science gibt's ab dem 24. Mai bei Deutschlandfunk Kultur und überall, wo es Podcasts gibt. Was ist heute Mittag noch wichtig? Das Energieeffizienzgesetz. Denn die Opposition nutzt nach der Affäre um Wirtschaftsstaatssekretär Greichen die Gunst der Stunde, das Mammutprojekt von Minister Habeck in Frage zu stellen. Bekannterweise übrigens flankiert vom Ampelkoalitionspartner FDP. Berthold Meyer von der TU Chemnitz ist weiter heute Mittag zu Gast. In einer Forsa-Umfrage sind 78% der Menschen in Deutschland gegen das Aus von Öl- und Gasheizung. Will der grüne Robert Habeck zu schnell zu viel?
Langes das ist eine schwierige Schweigen. Frage. Also, ich weiß nicht genau, wie die Fragestellung in der Forsa-Umfrage war. Aber Präzision ist mir an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Mhm. Denn in dem Gesetz, ich habe vor der Sendung erst noch mal reinguckt, in den Entwurf ist doch nach meinem Verständnis vorgesehen, dass es ab nächstem Jahr in Neubauten keine Heizungen mehr geben darf, die weniger als 65% mit erneuerbaren Energien bezogen so werden können. Das heißt, so aktuelle Heizungen und auch die Reparatur von aktuellen Heizungen, die gerne noch 20, 30 Jahre halten können und sollen, sind nicht betroffen. Es geht nur darum, wenn ich mir ab nächstes Jahr ein neues Haus baue, dann soll da keine Öl- und Gasheizung mehr rein. Und ob genau das die Forsa-Frage war, ob man dagegen ist, das weiß ich nicht. Und das ist aber ein wichtiges Detail. Ja, ob man fragt, sind sie prinzipiell dagegen, dass die Grünen Öl- und Gasheizung abschaffen wollen? Die Grünen wollen nicht Öl- und Gasheizung abschaffen. Die Grünen wollen nur, dass ab nächstes Jahr, wenn ein Haus neu gebaut wird, ein Heizungssystem hineinkommt, das viel erneuerbare Energien versteht. Und das ist ein wichtiger politischer Schritt hin zu Energiewende, dass wir nämlich dieses Land vor allem mit erneuerbaren Energien betreiben wollen. Das ist der Markenkern des grünen Parteiprogramms. Dafür sind die gewählt worden. Dafür sind sie Teil einer großen Koalition. Und dafür ist Herr Habeck Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Und das ist dann auch Teil einer parlamentarischen Demokratie, so wie wir sie haben, dass eine Partei auch parlamentarisch Mehrheiten organisieren kann, um auch langfristige Dinge umzusetzen, die vielleicht in dem Moment auch nicht der breiten Bevölkerungsmeinung entstehen. Ein Parlament ist kein Interface zur Gesellschaftsmehrheit für jede einzelne Abstimmung. So funktioniert parlamentarische Demokratie nicht. Sondern das wäre eine direkte Demokratie. Ja, das kann man als politisches Ziel vertreten und kann versuchen, unser System umzubauen. Aber unser System sagt, die Parlamentarier sind in der Abstimmungssituation ihrem Fraktionszwang und oder ihrem Gewissen unterworfen. Und wir wählen sie für ein politisches Programm und sie haben 5 Jahre Zeit, dieses politische Programm umzusetzen. Und für die Grünen gehört es zum zentralen Kern dieses politischen Programms, das zu machen. Aus, wie ich finde, nachvollziehbaren Gründen, um den menschengemachten Klimawandel, eine der größten Herausforderungen der Menschheit, zu bekämpfen. Und dazu gehört eben auch das Treffen von unpopulären Entscheidungen. Politik kann nicht immer sein, nur populäre Entscheidungen zu treffen. Hätten wir zum Beispiel auch den Euro nie bekommen. Ja, häufig
Oder die Wiedervereinigung.
Also häufig zeigt sich erst in der historischen Rückschau, ja, ob eine Entscheidung gut oder richtig war. Und es gehört zum Wesen der parlamentarischen Demokratie, ja, so hart das auch klingen mag, dass PolitikerInnen in einer bestimmten Abstimmungssituation über ein bestimmtes Gesetzgebungsverfahren auch mal gegen eine Meinungsumfrage stimmen.
Aber dann hören wir doch mal, was die Co-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, heute im Deutschlandfunk gesagt hat.
Nichts geht durchs Parlament, wie es reingekommen ist. Ich persönlich, und dafür setzen wir uns als Grüne ein, finde es wichtig, dass wir nochmal nachlegen, was die soziale Flankierung angeht.
Nach dem, was Sie gesagt haben, warum rudert Ricarda Lang doch hier zurück? Also Zukunftsangst, wir hatten das Stichwort gerade schon mal. Was wird hier bedient?
Naja, ich weiß nicht genau, was Frau Lang hier bedient, aber wenn Frau Lang sagt, vielleicht ist der soziale Aspekt bei der Ausgestaltung dieses Gesetzes noch nicht gut genug gewesen. Und das ist doch okay, dass man das sagt. Denn es ist ja gerade die große Herausforderung bei der Energiewende, dass sie sozial verträglich gestaltet werden muss. Aber ich finde, der Bevölkerung muss auch klar sein, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir alle, dass es nicht ohne harte Einschnitte gehen wird. Also, wir stehen vor dieser gigantischen Herausforderung des Klimawandels. Und jetzt sagen wir aber als Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland, möchte mich aber ungern in meinem Konsumverhalten, in meinem Lebensverhalten einschränken. Nun sagt die Politik, ja gut, es gibt hier aber neue Technologien, mit denen können wir im Wesentlichen so weiterleben wie bisher, aber wir müssen die Technologie auswechseln, dann geht das schon. Und dann sagen die Leute, nee, das wollen wir aber auch nicht. Mhm. Aber wie soll es denn dann gehen mit der Bekämpfung des Klimas? Wir müssen schon auch irgendwo, so hart das klingt, Opfer bringen, wenn wir das Ziel der 1,5 Grad Erwärmungsgrenze einhalten wollen. Ja, wenn das zu meiner persönlichen politischen Überzeugung gehört, dann muss ich dafür eben auch was tun. Ne? Im Englischen sagt man, you can't have your cake and eat it. Also, es muss dann halt auch was passieren. Und Heizungen von Gebäuden ist einer der größten CO2-Verursacher in Deutschland. Und da muss man daran. Und das ist halt mit einer neuen Technologie.
Der Psychologe Berthold Meyer, ob bei diesem Thema mit einer sehr klaren Meinung in der Mittagsausgabe von Studio 9. Wer Musik mit Gefühl komponiert, der muss sich vor künstlicher Intelligenz nicht fürchten. Davon ist Sting überzeugt. Professor Berthold Meyer zu Gast heute in Studio 9. Sie legen ja an freien Abenden gerne mal selbst Technomusik auf. Sting glaubt, KI kann nur elektronische Musik und deshalb tangiert ihn das alles nicht. Stimmt das oder ist er da nicht auf dem letzten Stand?
Also ich habe mich auch drüber aufgeregt, weil er hat nämlich gesagt, also KI ist eine vor allem eine Bedrohung für Musik, die nicht so emotional ist, so elektronische Musik. Aber er macht ja so emotionale Musik. Das ist natürlich eine Unverschämtheit. Also für mich persönlich ist keine Musik emotionaler als die Musik, die ich im Club höre. Ja, das ist ein ganz emotionales Erlebnis und das kann ein Popmensch wie Herr Sting vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen, aber so andere Musikrichtungen als unemotional zu diskreditieren, das finde ich schon ein starkes Stück und ich finde, das skizziert sich auch nicht für einen Musiker seines Formates. Und er hat außerdem auch Unrecht. Musik, und dazu zählt auch Pop, vor allem auch Pop, ist etwas, das in einem sehr formalen System passiert. Ne? So das westliche Musiksystem mit den Tonarten, gerade so Akkordfolgen, Rhythmen, da ist der Raum der Möglichkeiten sehr begrenzt und es gibt sehr klare formale Regeln, was gut funktioniert und was nicht. Und diese Sprachmodelle wie ChatGPT können extrem gut solche formalen Systeme, aus unserer Sicht würden wir sagen, begreifen und reproduzieren. Das ist, funktioniert genauso gut mit Programmiersprachen. Und deswegen kann ich heute zu ChatGPT hingehen und sagen, hier, ich habe folgendes Problem, wie löse ich das in Python, in der Programmiersprache? Ich kann aber auch, das habe ich selber schon gemacht, zu ChatGPT gehen und sagen, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Melodie über 3 Oktaven hinweg, die so ein bisschen repetitives Potenzial hat und sich am besten über 8 Takte erstreckt und die möchte ich gerne in so ein Melodic-Techno-Stück einbauen. Hast du eine Idee? Und dann sagt ChatGPT, ja, probier's mal mit der Melodie. Und dann sage ich, Mensch, das ist gar nicht schlecht, aber das ist A-Moll. Ich hätte es gerne in Fis-Moll. Kannst du mir das mal transponieren? Und dann sagt ChatGPT, ja, bitteschön. Und dann habe ich das irgendwie in Ableton reingesetzt und habe gedacht, das ist schon nicht schlecht, habe noch ein paar Noten verändert. Und total guter Hook, total gute Hookline.
Naja, so. Aber das ist doch Reproduzierbarkeit gegen Gehirnschmalz, sage ich jetzt einfach.
Ja, aber übrigens, das ist, wenn ich ChatGPT das nächste Mal frage, kommt übrigens auch nicht das Gleiche raus. Ne? Das ist auch ganz spannend. Das heißt aber doch, für mich stellt sich hier auch ein partizipatorisches, ein demokratisches Potenzial dar. Ja, ich kann zum Beispiel, wenn ich nicht gut programmieren kann, aber eine gute Idee für eine App habe, kann ich ChatGPT benutzen, um aus meiner Idee eine App entstehen zu lassen. Weil nämlich das mühevolle Verstehen eines formalen Systems, wie zum Beispiel einer Programmiersprache, aber wie auch Musiktheorie, nicht mehr erforderlich ist, um etwas Kreatives zu schaffen. Und das ist doch was total Tolles. Ich brauche eigentlich eine Idee oder vielleicht auch so ein eigenes Musikverständnis, was ich schön finde und was nicht, und kann im Dialog mit einer künstlichen Intelligenz etwas entwickeln, was ich alleine nicht geschafft hätte, was die künstliche Intelligenz von sich aus auch alleine nicht geschafft hätte. Sondern da entsteht dann ein Programmcode, ein Musikstück, was auch immer, was im Grunde genommen eine Synergie ist zwischen Mensch und Maschine. Und ich finde, das kann man doch auch ganz positiv utopisch denken. Dann können eben nicht mehr nur Leute wie Sting Pop schreiben, sondern vielleicht auch irgendjemand anders. Das ist doch toll.
Naja, Sie sind Psychologe. Wie sähe denn, weil Sie so optimistisch sind, die Synergie zwischen Mensch und Maschine in Ihrer Branche aus? Also meine Frage läuft darauf hinaus, Brauchen wir dann irgendwann keine menschlichen Spezialisten mehr?
Nein, das ist Unsinn. Natürlich brauchen wir auch in Zukunft menschliche Spezialisten. Aber die Art der Expertise verändert sich. Wir benutzen doch heute auch Google in der Wissenschaft, um die ganzen Archive an Aufsätzen zu durchforsten. Heute geht doch auch keiner mehr in die Bibliothek und sucht sich den Aufsatz auf Papier raus. Sondern das ist halt alles digital. Und genauso wird natürlich auch, also ich gebe Ihnen ein Beispiel. ChatGPT kann richtig gut die Programmiersprache R, die wir in den Sozialwissenschaften für Statistik benutzen. Das ist unser zentrales Statistiktool, ist R. Und jetzt kann ich hingehen und zu ChatGPT sagen, so, ich habe hier einen Datensatz erhoben für folgende und ich möchte folgende Hypothese damit testen und ich bin mir nicht ganz sicher, genau wie ich das in R umsetze, kannst du mir dann helfen? Und dann sagt ChatGPT, ja, das ist doch hier eine moderierte Mediation, es gibt folgendes Paket in R dafür, das kann das, und so sieht zum Beispiel der Beispielcode aus, und den Beispielcode, den ich dir hier schreibe, der sieht so aus, weil folgendes. Das heißt, ich lerne sogar noch was dabei. Das heißt, ich kann mich viel mehr mit der eigentlichen zentralen wissenschaftlichen Fragestellung, die ich bearbeiten will, beschäftigen und muss weniger schlimm noch eine Programmiersprache lernen, um die Statistik anzuwenden. Das ist zum Beispiel ein konkretes Beispiel, wie ChatGPT die Auswertung von wissenschaftlichen Daten in den Human- und Sozialwissenschaften erleichtern kann, weil sie helfen kann, die R-Codes zu schreiben, die wir brauchen, um das auszuwerten. Das ist doch toll. Das ist ein Beispiel für Synergie. Und es wird auch in Zukunft noch den Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin brauchen, die sich die Studie ausdenkt, die darüber diskutiert, was eine relevante Fragestellung ist, wie man das am besten operationalisiert, die ethischen Aspekte einer solchen Studie berücksichtigt, den Ethikantrag schreibt, ja, den Drittmittelantrag dafür schreibt. Aber insgesamt ist es doch toll.
Und wie korrigieren Sie die Arbeiten Ihrer Studierenden?
Das ist in der Tat ein großes Problem. Das ist doch nichts, womit wir nicht umgehen können. Für die Studierenden ist es jetzt ein neuer Skill, den die sich aneignen, ob wir wollen oder nicht, ChatGPT zu benutzen. Und jetzt müssen wir gucken, was ist es denn eigentlich, was wir abprüfen wollen? So, und wenn wir eine bestimmte Kompetenz abprüfen wollen, dann müssen wir uns ein Prüfungsformat dafür überlegen, das wirklich diese Kompetenz abprüft, ohne dass sie durch ChatGPT ersetzbar ist. Das ist dann aber eine Herausforderung, ich finde, für die wir als Dozierende auch gut genug bezahlt werden, dass wir uns der stellen können. Aber der Geist ist aus der Flasche, das kriegen wir nicht zurück. Und übrigens, auch hier, die Standardsprache in der Wissenschaft ist in vielen Wissenschaftsbereichen, meine auch, ist Englisch. Ganz viele Leute sind aber keine englischen Muttersprachler. Jetzt kann ich einen wissenschaftlichen Text schreiben, keine Ahnung, 1500, vielleicht so ein, zwei Seiten. Und dann kann ich zu ChatGPT gehen und sagen, hier, das ist mein Text, aber erstens ist er ein bisschen zu lang und zweitens, ich bin kein Native Speaker. Ich brauche das aber auf C2-Sprachniveau, aber gleichzeitig bitte, alle Quellenangaben im Text müssen dabei erhalten bleiben. Kannst du mir den Text bitte so korrigieren? Und dann macht ChatGPT das. Und dann muss ich nicht für 500, 600 Euro pro Seite zu einem Academic Proofreading Service gehen. Und das macht übrigens zum Beispiel auch wissenschaftliches Schreiben für Menschen in Entwicklungsländern, die keine 500, 600 Euro übrig haben, um ein Manuskript irgendwie Korrektur lesen zu lassen, viel machbarer. Also auch hier steckt ein demokratisches Potenzial. Technik ist nicht per se gut oder schlecht. Das ist übrigens auch eine Erkenntnis, die wir in unserem Sonderforschungsbereich, den wir in Chemnitz haben, Hybrid Societies, wo es genau um solche Fragen geht. Ja, das war noch erlaubt. Also Technik ist nicht per se gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, wie wir sie nutzen. Das ist mit jeder neuen Technologie so und das ist bei KI genau wie bei anderen Technologien auch so. Punkt.
Und so kommt man von Sting zum universitären Leben. Die Wissenschaftszeitung Science hat eine Studie aus Kopenhagen von der Universität veröffentlicht. Menschen sollen sich nicht erst vor 3500 Jahren, sondern schon vor 4500 Jahren geküsst haben. Herr Mayer, ist Romantik eine anthropologische Konstante?
Oh, garantiert.
Ja?
Ja, also ich meine, der Mensch sehnt sich nach Anschluss, nach Zugehörigkeit, nach Intimität. Und übrigens, das Erleben von körperlicher Nähe, von Wärme, das kann man evolutionsbiologisch sehr schön schauen, das hat immer auch was von Geborgenheit, ne? Das schüttet dieses Kuschelhormon aus und so. Also der Mensch ist ein soziales Wesen.
Wer weiß, vielleicht schreibt die Geschichte der Wissenschaft noch die 5500 Jahre fort. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren. Berthold Mayer zu Gast in Studio 9 am Mittag. Danke für Ihren Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.